Herzlich willkommen zu Grauzone, eurem Podcast rund ums Thema mentale Gesundheit. Vom Betroffenen, für Betroffene und alle Interessierten. Mein Name ist Charlene und mir gegenüber sitzt mein Göttergatte Mike.
Hallo.
Und heute sprechen wir über ein Thema, das in den letzten Jahren fast schon inflationär benutzt wurde. Selbstfürsorge. Zwischen Achtsamkeit, Burnout und Social-Media-Quotes fragen wir uns, was bedeutet Selbstfürsorge eigentlich? Wann ist sie notwendig? Und wann entsteht Druck?
Schön gesagt, Schatz.
Ich weiß, ich bin toll.
Juhu,
ich habe mich auch fast gar nicht verhaspelt am Anfang. Nein, es ging alles total reibungslos.
Total natural flow und
ja.
So.
Ja. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, kurzer Disclaimer, wir sind beide heute echt ein bisschen groggy im Kopf. Also Wortfindungsstörungen kicken heute besonders. Mhm. Und wenn die Wortfindungsstörung nicht kickt, dann kickt die Wortverhaspelung. Ja. Also seht es uns nach. Wenn wir heute vielleicht das ein oder andere Wort verschlucken, falsch aussprechen oder irgendeinen Remix starten und mehrere Wörter miteinander mixen. Es gibt solche Tage.
Allerdings ja, nicht zu selten.
Ja. Okay, in der letzten Folge haben wir ja über das Thema Beziehungen gesprochen und inwieweit diese unsere mentale Gesundheit beeinflussen können. Und auch da gibt es interessanterweise ja wieder Connections zu unserem heutigen Thema, denn wir wollen da zwar eigentlich erst später zu kommen, aber dieses Beispiel passt gerade sehr gut. Ich kenne das sehr, sehr gut, dass soziale Interaktion für mich sehr anstrengend sein kann und ich davon tatsächlich Erholung brauche und dann auch vermehrt auf meine Selbstfürsorge achten muss, weil ich sonst gar nicht in der Lage bin, meinen Alltag zu bestreiten oder um zum Beispiel dann mit anderen Leuten wieder zu interagieren. Aber bevor ich jetzt wieder zu sehr ins Detail gehe, dazu neige ich ja hin und wieder ganz gerne mal, übergebe ich das Zepter doch einfach mal an dich. Was verstehst du unter Selbstfürsorge?
Also für mich ist Selbstfürsorge darauf zu achten, dass ich meine eigenen Grenzen gut wahre. Also egal, ob das jetzt der soziale Kontext ist, wie du ihn gerade genannt hast, ist ein super Beispiel, weil auch da geht es mir ähnlich. Ne? Also auch bei mir ist der Punkt, wo ich merke, ich brauche zwar die soziale Interaktion, aber auch nur ein gewisses Maß. Und an einem gewissen Maß lassen einfach meine Kräfte nach, die Konzentration lässt nach, die Energie lässt nach. Und da eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ich nehme mich da hier jetzt raus, ist für mich tatsächlich auch schon Selbstfürsorge.
Mhm.
Und das ganz allgemein kann man wirklich, glaube ich, sagen, Selbstfürsorge ist alles, was damit zu tun hat, dass wir uns selbst besser spüren, besser auf uns selbst achten und für uns, wie es der Name sagt, sorgen. Egal, ob das jetzt in mentaler Hinsicht ist, körperlicher Hinsicht ist, psychischer Hinsicht. Vollkommen Wurst. Alles, was in die Richtung geht, ist für mich einfach Selbstfürsorge.
Mhm. Ja,
da geht es dann hin zu, neben dem Beispiel mit sozialer Interaktion, sind es ja auch Dinge, die man selber macht im Alltag. Also beispielsweise dieses einen ganzen Tag nur drin sitzen, weil ich jetzt gerade am Lernen bin oder am Arbeiten bin oder weiß der Geier was. Egal, ob das ein Büro ist oder Homeoffice zu Hause oder wie auch immer. Aber da ist zum Beispiel Selbstfürsorge in meinen Augen dann drauf zu achten, dass man halt auch mal rausgeht, vom Bildschirm mal aufsteht, sich Pausen nimmt, wenn man das allein nicht kann, Timer stellt oder wie auch immer. Das sind also Dinge, die so für mich mit Selbstfürsorge zu tun haben.
Mhm.
Also einfach dieses ein gesundes Abgrenzen und ein gesundes auf sich selbst achten, auf den eigenen Körper hören und ja, sich besser um sich kümmern. Das ist für mich Selbstfürsorge.
Mhm.
Ja. Das wäre jetzt so meine allgemeine Aussage dazu. Ich weiß nicht, fallen dir vielleicht noch irgendwelche Sachen ein, die für dich jetzt noch unter Selbstfürsorge zählen, außer dieses Beispiel, was du jetzt schon genannt hast?
Also bevor ich da zum Beispiel habe, fällt mir zum Beispiel ein, dass manche sich vielleicht ein bisschen schwer tun könnten mit dem Thema Selbstfürsorge und das wörtlich mit Grenzen setzen direkt zu kombinieren, weil das vielleicht für den Anfang, wenn man sich gerade damit beschäftigt, ein bisschen harsch klingen kann. Also das kenne ich zumindest von mir noch.
Okay.
Als ich angefangen habe, damals so mehr auf Selbstfürsorge zu achten und zum Beispiel diese Grenze dann ja zu ziehen, weil das ist sie ja, indem ich zum Beispiel nach 2 Stunden Verabredung sage, ich gehe jetzt nach Hause, ich brauche Erholung.
Mhm.
Es ist eine Grenze, aber es fühlt sich innerlich erstmal oder fühlte sich für mich immer so ein bisschen harsch an. Und ich glaube, ich kam immer besser damit zurecht, mir selber dann zu sagen, ich möchte auf mehr Balance achten. Und das, finde ich, passt richtig, richtig gut zu dem, was du gerade gesagt hast mit diesem Arbeitsalltag. Ich hatte damals während meiner Ausbildung, wie hieß denn das nochmal, diese Technik, Pomodoro-Technik für mich entdeckt.
Okay, die kenne ich
ist,
gar nicht.
Das ist eine super Lerntechnik, damit du eben nicht über Stunden und Stunden und Stunden in deinem Lernkonvut irgendwie ertrinkst, sondern einen Rhythmus hast, der es gibt verschiedene YouTube-Formate dazu. Bei mir war das immer so, dass ich 20 Minuten gelernt habe und dann 5 Minuten Pause, dann wieder 20 Minuten lernen, dann 5 Minuten Pause. Und dass du auch wirklich diese 5 Minuten dann bewusst nimmst, indem du zum Beispiel aufstehst und sei es nur der Gang zur Toilette oder wenn du einen Balkon hast, irgendwie dann kurz mal da in die frische Luft zu gehen oder irgendetwas anderes zu tun, was dann nicht mit dem Lernen zu tun hat. Und da kann man sich diese 5 Minuten ja dann gestalten, wie man möchte.
Ja.
Und für mich war es am Anfang, wie gesagt, ein bisschen einfacher, dieses Thema Selbstfürsorge mit diesem Abgrenzen für mich anzunehmen, dass ich mir gesagt habe, ich versuche auf mehr Balance zu achten. Dass ich zum Beispiel gesagt habe, ne, ich kann zum Beispiel eben nicht länger als 2 Stunden, dann mache ich da halt eben einen Cut und balanciere das aus, indem ich dann 2 Stunden danach wieder nur für mich habe. Und irgendwann war dann diese Selbstakzeptanz da auch zu sagen, es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei, das Wort Grenze zu benutzen und das nicht so negativ aufgeladen in sich irgendwie zu verspüren, weil ich habe den Eindruck, dass das ganz oft passiert, wenn man irgendwie sagt, man achtet jetzt auf seine Bedürfnisse und kommuniziert die nach außen und das Gegenüber ist da irgendwie vielleicht noch nicht ganz so offen für, dass dann diese Begriffe wie ich achte auf meine Bedürfnisse oder ich setze jetzt eine Grenze, dass das gleich wie so eine Beleidigung bei dem anderen dann ankommt.
Ja, ich glaube, da kommt es auch sehr viel auf die Prägung an, aus welchem Umfeld man kommt und alles drum und dran, wie man das dann auch aufnimmt und wahrnimmt. Also das, was du gerade genannt hast, ist eher als Balance zu bezeichnen statt als Grenze, weil sich das Wort Grenze so hart anfühlt, kann ich gut nachvollziehen. Also es ging mir nicht anders in diesem ganzen Lernprozess mein Leben lang irgendwann mal auf dieses Thema Selbstfürsorge zu stoßen und auf dieses Wort Grenzen zu treffen, war das erste Mal auch so, wo ich dachte, als ich das Wort gehört habe, das klingt jetzt aber irgendwie krass. So.
Es klingt irgendwie drastisch.
Genau, weil meine Sozialisierung geht eher in die harmonische Richtung. Das heißt, für mich ist der Wunsch ja immer, mich mit meinem Gegenüber zu verbinden und dann eine Grenze zu ziehen, hat sowas Hartes in dem Moment erstmal, wenn man das so hört. Und zu lernen, dass das aber ganz wichtig ist und dass Grenzen dazugehören, dass man auch selbst gesund bleibt, mental gesund bleibt, es einem auch gut geht, auch auf längere Zeit gesehen. Das ist wirklich was ich auch erst lernen musste, tatsächlich. Also es ist so, ja, also gerade im jetzt partnerschaftlichen Kontext zum Beispiel war für mich vor 20 Jahren noch so dieses Ideal miteinander verschmelzen und so dieses Pärchen sein, das alles zusammen macht, bla irgendwas. Ich hatte aber gar keinen Bild davon, dass dieses ständig aufeinanderhängen oder viel miteinander unternehmen zwar auch schön ist, keine Frage, aber dass es auch unglaublich wichtig ist, einfach Zeit für mich trotzdem noch zu haben, räumliche Abgrenzung zu haben, zeitliche Abgrenzung zu haben und. Und da auch erstmal zu lernen, dass das dieses Ideal, was wir aus, keine Ahnung, Fernsehen und Co. kennen oder wie auch immer, dass das ja auch nicht unbedingt auf mich zutreffen muss.
Mhm.
So, ne? Und ich vielleicht eine ganz andere Form von Selbstfürsorge, Grenze, Balance, wie auch immer man es nennen möchte, für mich brauche. So, das war einfach auch ein Learning.
Zu dem Thema, dass das Wort Grenze in Selbstfürsorge so harsch klingt, musste ich auch gerade dran denken, dass wir, glaube ich, auch sehr dahingehend geprägt sind, eine Grenze immer erst dann zu ziehen, wenn wir bereits ganz, ganz viel ertragen haben.
Das stimmt, ja.
Und das ist dementsprechend erstmal befremdlich. Ich weiß nicht, ob das Wort jetzt so passt, aber dass es dann erstmal vielleicht befremdlich oder seltsam wirkt, wenn jemand wie ich zum Beispiel nach 2 Stunden Verabredung ganz bewusst sagt, so, ich gehe jetzt nach Hause. Und wenn ich das dann erklären würde, dann sage, ja, das mache ich, um auf mich zu achten. Ich ziehe jetzt hier eine Grenze. Dass das vielleicht für den einen oder anderen seltsam wirken kann, weil es ist doch nur eine Verabredung. Warum muss man denn da eine Grenze ziehen? So, dass es halt irgendwie total verzerrt dann irgendwie wirkt, weil das eine Verabredung ist doch nichts Schlimmes, es ist doch nichts Anstrengendes so. Wenn man sich vielleicht noch nie wirklich damit befasst hat oder diese Perspektive noch nie eingenommen hat, dass eine Verabredung durchaus anstrengend und kräftezehrend sein kann. Egal, ob das jetzt eine schöne und ausgewogene Verabredung war oder ob es vielleicht auch eine Verabredung war, in der gefühlt alles schiefgelaufen ist. Keine Ahnung, man dann den Bus verpasst und dann ist man in eine Pfütze getreten und dann hat man den Kaffee irgendwie falsch gekriegt oder so. Kann ja ganz, ganz viel mal schieflaufen. Also es muss ja nicht immer das ein oder andere Szenario sein. Eine Verabredung per se kann anstrengend sein. Und ich glaube eben auch gerade für neurodivergente Menschen noch mal mehr als für neurotypische Menschen. Und ich glaube, neurotypische Menschen nehmen auch Verabredungen vielleicht mal anstrengend wahr, aber mit einem ganz anderen Zeitkontingent. Die können das vielleicht 4, 5, 6, 7 Stunden aushalten oder auch noch länger. Und haben danach auch noch ein bisschen mehr Energie dann vielleicht übrig oder haben einfach eine größere Toleranz, was das angeht. Und neurodivergente Menschen oder auch hochsensible Menschen, die merken halt einfach viel, viel früher, dass dieser Bereich einfach begrenzter bei ihnen ist. Mhm. Und diese Grenze dann halt eben auch nicht krass auszuschöpfen, indem man sagt, ich weiß eigentlich, nach 2 Stunden brauche ich diese Pause oder diese Unterbrechung und gehe da nicht drüber, weil ich das unbedingt will, um es der Gesellschaft irgendwie einfacher zu machen oder um einem Bild zu entsprechen. Und jetzt bleibe ich hier noch 4 oder 5 Stunden sitzen. Das ist ja Selbstfürsorge.
Ja. Ne?
Da eben auf seine Bedürfnisse zu achten und dann eben diese Grenze zu ziehen, auch wenn sie sich vielleicht dann erstmal unangenehm anfühlt, wenn man gerade damit zum Beispiel anfängt.
Total. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz, ganz grundlegender Punkt dafür, dass sich das dann schwierig und komisch anfühlt, ist einfach auch, wie es gesellschaftlich akzeptiert ist und wie es gesellschaftlich als das Normal gilt.
Ja.
Wir hatten das schon in einer der letzten Folgen, das ist mir auch nochmal neulich aufgefallen, dieses Thema, hab dich nicht so oder streng dich einfach ein bisschen mehr an oder das ist doch gar nicht so schlimm und so weiter. Das sind alles Sätze, mit denen wir großgezogen wurden, die letzten Endes immer dafür gesorgt haben, dass man an dem Punkt, wo man als Kind oder als Jugendlicher oder auch als Erwachsener eigentlich eine Grenze gespürt hat, dazu getrieben wurde, diese zu übergehen.
Mhm.
That's it.
Ja.
So. Und das ist das Normal, mit dem wir alle großgezogen werden.
Genau.
Achte nicht so auf dich selbst, weil du musst funktionieren. Das ist ja so die Hauptformel dahinter.
Dass es wichtiger ist, wie es den anderen Menschen geht und dass du immer als Zweites kommst.
Genau.
Oder vielleicht auch erst als Drittes.
Richtig.
Ja.
Und natürlich gibt es innerhalb einer Gruppe, innerhalb einer Gesellschaft und innerhalb von Familien, Freundschaften und, immer wieder Situationen und auch Dinge, wo man natürlich eigene Bedürfnisse hier und da mal zurückstellen darf und auch sollte. Gar keine Frage. Die Frage ist nur, ist das Dauerzustand?
Ja, so. Und ich finde da ja auch, wie und an welchen Stellen machst du das?
Genau.
Na, also wir hatten dieses Thema ja auch schon mal oder das Beispiel, wenn, keine Ahnung, wir nehmen uns beide jetzt mal, wenn du zu mir kommst und ich bin eigentlich schon total fertig, so habe eigentlich keine Lust, was zu unternehmen und meine Comfortzone wäre in dem Moment eigentlich nur auf der Couch zu lümmeln und den Tag irgendwie...
Ja.
Ne? Und du sagst aber, du hast noch total Lust, ein Eis essen zu gehen. Mich dann aufzuraffen und mit dir dann noch ein Eis essen zu gehen, ist, finde ich, völlig in Ordnung im Sinne der Grenzverschiebung, solange ich da jetzt keine depressive Episode habe. Also auch das, finde ich, ist ein sehr, sehr schwieriger, sehr heikler Punkt. Darum soll es aber jetzt nicht gehen. Ich finde aber dieses, was du gerade angesprochen hast, passt da genau rein. Dieses hin und wieder auch mal zu gucken, die Komfortzone dann eben zu verlassen, um es dann vielleicht jemand anderem recht zu machen oder den anderen dann eben zu unterstützen, das ist etwas, was okay ist. Und das darf halt auch nicht so entzerrt werden im Sinne dieser toxischen Selbstfürsorge. So dieses, ja nee, aber mir geht's ja jetzt schlecht, ich will ja hier jetzt nur rumlümmeln. Mhm. Du kannst ja auch nach dem Eisessen immer noch auf der Couch rumlümmeln.
Ja.
So. Also natürlich, wenn du gar keine Energie mehr hast und wirklich komplett im Eimer bist, wieder ein ganz anderes Szenario.
Richtig.
Aber wenn du einfach nur, weiß ich nicht, du bist jetzt durch mit dem Tag oder ich bin jetzt durch mit dem Tag, ich habe jetzt genug getan und denke mir so, boah, jetzt einfach nur noch rumlümmeln.
Mhm.
Dann darf ich auch gerne diese Grenze verschieben oder gucken, inwieweit ich die verschieben darf oder kann. Ja. Und dann halt auch mal über meine Grenze drüber gehen und sagen, ja gut, dann mache ich ihm zuliebe heute eben mein Lümmeln später erst.
Mhm.
So.
Würde ich auch genauso differenzieren wollen, wirklich. Also dafür muss es einem halt immer noch gut genug gehen, dass man so eine Grenze verschieben kann.
Genau.
Und sagen kann, okay, ich mache das jetzt noch mit und dann habe ich auch meine Ruhe oder
ja.
So. Ne?
Was mir da halt... ja.
Nee, voll fein. Was dir da halt noch einfällt?
Ja, was mir da halt einfällt oder sehr, sehr passend ist, ist ja das Thema mit den Löffeln. Also hast du schon mal von dieser Löffeltheorie gehört? Imaginäre Löffel.
Okay, ich kenne die löffelchen Stellung, aber ansonsten...
Nein, die Löffeltheorie wird tatsächlich ganz gerne von neurodivergenten Menschen genutzt, um auf dieses Thema mit Energie und Aufwand und was hat man eigentlich im Repertoire hinzuweisen, um das sozusagen zu verbildlichen. Es geht sozusagen darum, dass du, stell dir mal eine Schublade vor mit einem Fach, wo nur 20 Löffel drin sind. Und je nach Aufgabe, die dir im Alltag begegnet, musst du unterschiedlich viele Löffel für anwenden. Und ein neurotypischer Mensch, der nimmt zum Beispiel einen Löffel für alles, was das morgens Fertigmachen angeht. Zähneputzen, Gesicht waschen, Haare kämmen, duschen. Das ist alles in einem Löffel. Und ein neurodivergenter Mensch braucht aber für diese ganzen einzelnen Sachen nicht einen, sondern vielleicht sogar 5 Löffel.
Ja.
Und so entzerrt sich halt oder verändert sich die Nutzung der Löffel im Alltag zwischen neurotypischen und neurodivergenten Menschen, sodass zum Beispiel jemand, der neurotypisch ist, nach Feierabend, keine Ahnung, um 18 Uhr, dann zum Beispiel noch 6, 7 Löffel übrig hat. Und ein neurodivergenter Mensch ist da eigentlich schon bei -5 Löffeln.
Ja.
So. Und das ist, finde ich, halt der Punkt, an dem man halt gucken muss, wie viele Löffel habe ich praktisch noch übrig, wie kann ich die irgendwie noch einsetzen, wie oder kann ich da überhaupt noch irgendwas verschieben oder nicht. Und manchmal ist es ja wirklich dieses einfach nur, wie gesagt, rumlümmeln wollen, weil jetzt hat man keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Und da kann man dann halt eben noch schieben. Wenn aber gar nichts mehr übrig ist oder man, wie gesagt, auch vielleicht eine depressive Episode hat, ganz anderer Schnack.
Absolut.
Darum geht es ja gar nicht.
Definitiv.
Ja.
Unbedingt. Genau dieses Beispiel, was du gerade genannt hast mit diesen Löffeln. Das ist ja, also klar, dieser Unterschied zwischen neurodivergenten, neurotypischen Menschen ist das eine Thema. Aber selbst bei neurotypischen Menschen wage ich zu behaupten, dass jeder ein unterschiedliches Energielevel hat. Einfach. Ganz abhängig davon, wie dein Leben aussieht, ob du mit Menschen zusammen wohnst, alleine wohnst, ob du Kinder hast, keine Kinder hast, jemanden pflegen musst, nicht pflegen musst, ob du einen 3-Stunden-Job am Tag hast oder einen 8-Stunden-Job am Tag hast. Jeder hat unterschiedliches Energieniveau. Und ich glaube, es gibt ja ganz viele Hindernisse, warum wir nicht selbstfürsorglich mit uns selbst sind. Das eine ist das, was ich schon genannt hatte, so dieser gesellschaftliche Druck. Ich meine, wir haben eine Leistungsgesellschaft.
Und auch die kindliche Prägung.
Genau. Und genau diese kindliche Prägung geht aber auch auf diesen Aspekt Leistungsgesellschaft zurück. Also ich nehme das ganz, ganz oft wahr, mit diesem über Grenzen hinausgehen ist was, was in der Leistungsgesellschaft in meinen Augen totaler Standard ist. Weil gerade diese frühkindliche Prägung schon, die kriegen wir ja auch bloß mitgegeben, weil unsere Eltern das so mitgegeben gekriegt haben. Und es ging immer ums Funktionieren. Es ging immer darum, dass man zu arbeiten hat, dass man zu funktionieren hat und nach der Arbeit sich um seine Familie zu kümmern hat. Die ganzen Rollen, die wir einnehmen und so weiter und so fort.
Oh, ich habe gerade einen ganz weit großen Gedanken.
Okay, schieß raus.
Wenn du das so erzählst, mit woher diese kindliche Prägung praktisch stammt und wenn ich dann weiter zurückgehe, woher haben das unsere Eltern von ihren Eltern und woher haben deren Eltern das? Also das ist ja eine Kette, die ja gefühlt Ewigkeiten zurückzuführen ist und ja auch immer, also am Ende dieser Kette ja auf den Wohlstand einer Gesellschaft niederzulegen ist oder zurückzuführen ist.
Auch,
weil wenn man sich das mal so überlegt, wir leben heutzutage in einer Zeit, in der es uns hier mitteleuropäisch unfassbar gut geht.
Ja.
Wir haben den Luxus jederzeit, jetzt mal Geld raus, ne, aber wir haben theoretisch die Möglichkeit, jederzeit in Urlaub zu fahren. Wir haben unbegrenzt viele Lebensmittel zur Verfügung. Wir haben uns geht es hier im Prinzip gut. Wir haben hier nicht mehr diese ganzen Ängste und oder Existenzängsten und Unsicherheiten, die praktisch jeden Tag über unserem Himmel zusammenkrachen könnten, wie vor, sagen wir mal, noch vor 200 Jahren. Natürlich haben wir auch heute Kriege auf der Welt, aber wir sind ganz anders abgesichert als zum Beispiel damals noch. Und ich glaube, dass so dieses Ding mit, jetzt reiß dich mal zusammen und stell dich mal nicht so an, dass das vielleicht immer noch so von dieser damaligen Prägung herkommt, wie damals zum Beispiel noch gesellschaftliches Leben verstanden wurde, dass man sich einfach mehr aufgeopfert hat, damit eine Gesellschaft überhaupt Bestand haben kann. Und auch das kommt wahrscheinlich ja von Regierenden und Co., wie sie der Meinung waren, was muss man tun, damit die Gesellschaft oder damit das Volk sozusagen nicht aufständisch wird oder keine Ahnung. Aber in meinem Kopf ist das gerade so, dass es damals einfach weniger, ich sag mal, Raum für sich selber gab oder dass man sich die Zeit für sich nehmen konnte, weil man viel zu eng in dieser Gesellschaft auch wirklich eingebunden war und das auch, also hätte eines dieser Zahnräder nicht mehr funktioniert, wäre gefühlt alles in sich zusammengebrochen. Und das haben wir heute nicht mehr ganz so stark.
Ja, also den Gedanken finde ich nicht verkehrt auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einer der vielen Aspekte, die da mit reinspielen. Was mir dazu auch sofort einfällt, ist einfach, wenn wir gerade über diese Generationenprägung reden, ich meine, wir sind großgezogen worden von unseren Eltern. Unsere Eltern sind in einer Zeit geboren, wo schon das Wirtschaftswunder Deutschland da war, bla bla bla. Und deren Eltern sind aber entweder noch zu Kriegszeiten als kleine Kinder groß geworden oder nach Kriegszeiten, wo alles wieder im Aufbau befindlich war, wo Armut herrschte, wo man zusehen musste, wie man auf gut Deutsch gesagt mit dem Arsch an die Wand kam.
Und genau das meine ich mit Zahnrädern. Jeder einzelne Bürger war alleine schon voll... Keine Ahnung, ich bin schlecht in Mathe, wie lange ist der Krieg jetzt her, der zweite, 80 Jahre.
80 Jahre.
Alleine vor, sagen wir mal, fast 100 Jahren wäre das noch unfassbar krass gewesen, wenn da ein einzelner Bürger, sag ich jetzt mal, nicht funktioniert hätte. Weil gerade im Wiederaufbau ist es wichtig, dass sich jeder Einzelne mit anpackt.
Gar keine Frage, genau.
Und wenn du dir damals zum Beispiel gesagt hättest, so, oh, eigentlich hätte ich heute gar keine Lust, so, das hätte fürs Gesamtsystem ein marodes... Wie nennt man das?
Ich weiß, eine marode Basis gebildet.
Genau.
Oder, ne? Das ist aber noch nicht mehr der Knackpunkt. Der Knackpunkt ist einfach der, wenn du nichts gemacht hast, hattest du nichts zu essen. Punkt.
Das halt
reines,
auch.
Reines Überleben.
Genau, das so, halt auch. Ne?
Also du konntest ja bloß letzten Endes dir wahrscheinlich zu diesen Zeiten, gerade nach dem Krieg, wo alles rar war, hast du es ja nur geschafft, indem du malocht hast von früh bis spät, um dir deine paar Schnitten Brot oder deine Kartoffeln zu verdienen. Warmes Dach über dem Kopf und. Das hat sich ja über die Jahrzehnte alles geändert mit steigendem Wohlstand. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du genannt hast.
Genau, ja? Das ist ja das, worauf ich praktisch hinaus will.
Genau.
Dass sich das halt verändert hat in eine deutlich positivere Richtung. Mhm. Was nicht bedeuten soll, dass wir heute keine Probleme und Schwierigkeiten haben.
Keine Frage.
Das eine schließt das andere nicht aus. Aber wenn wir dieses gesellschaftliche Leben heute betrachten, von vor 80 oder auch von vor, sagen wir 150 oder 200 Jahren, es ist ein sehr, sehr positiver Wandel. Und man hat den Luxus oder das Privileg heutzutage in unserer Gesellschaft hier sagen zu können, ich nehme mich raus, ich setze Grenzen, ich achte auf mich.
Genau.
Ich nehme mir für mich diesen Raum.
Ja.
Und das hat es halt damals noch nicht gegeben.
Richtig. Und das Problem ist aber, dass wir immer noch dieses Denken drin haben, was von damals stammt.
Exakt, ja.
Und es ist ja mittlerweile auch erwiesen, dass eine Gesellschaft und dass ein Arbeitnehmer produktiver ist, der eben nicht von früh bis spät malocht. Diese Zeiten, die wir hatten, wo man, keine Ahnung, vor 100 Jahren noch 12 Stunden in der Fabrik stand, die gibt es aus gutem Grund nicht mehr. Und jetzt mittlerweile gibt es Geschichten wie 4-Tage-Woche, Teilzeitarbeiten und. Und es gibt Studien noch und nöcher, die belegen, dass diese Work-Life-Balance, wo ja auch das Thema Selbstfürsorge mit reinspielt, unglaublich wichtig ist für die Produktivität.
Mhm.
Denn ein Mensch, der von früh bis spät nur mit Malochen beschäftigt ist, nur existiert, um zu malochen, der leistet deutlich weniger als ein Mensch, der noch ein Leben hat und einen Sinn im Leben hat und Zeit für sein Leben hat und arbeiten kann. So, und ich glaube, das ist beim Gros der Gesellschaft einfach noch gar nicht angekommen.
Mhm.
Und diese Prägung, über die wir halt gerade gesprochen haben, die steckt halt noch hart drin. So dieser gesellschaftliche Druck von wegen über Grenzen hinweggehen. Und selbst wenn ich es erkannt habe, dass ich das nicht machen muss, haben wir alle immer noch diese kleinen Stimmen in unserem Kopf, den inneren Kritiker.
Natürlich.
Und. Und auch in unserem gesellschaftlichen Umfeld, in dem wir uns bewegen, ist natürlich auch immer dieser Kampf zwischen, wie nehme ich selbst mich wahr, wie nimmt mein Äußeres mich wahr, was erwartet mein Umfeld von mir, was weiß ich, was ich leisten kann oder weiß ich überhaupt, was ich leisten kann. Das ist ja auch erstmal so ein Punkt.
Mhm.
Wir machen ja erstmal, wir gehen ja in diese Welt raus als junge Erwachsene mit den und den Dingen, die uns beigebracht wurden und machen jetzt erstmal, machen eine Ausbildung, machen ein Studium, wie auch immer.
Ja, wir werden da ja auch sofort reingepresst.
Total,
also
genau, müssen
ja,
wir ja. Das,
genau.
Das ist ja, ne, Sinn und Zweck von diesem ganzen Hamsterrad.
Ja.
Und
gar nicht die Möglichkeit haben, nachzudenken, wer möchte man sein und wer ist man eigentlich,
genau.
Sondern nicht von der Schablone abweichen und sofort für das System zur Verfügung gestellt werden. So, Punkt. Darum geht es im Prinzip einfach nur.
Und ich hatte beispielsweise erst diese Woche ein sehr spannendes Gespräch mit einer Freundin, die so rückblickend sagt, ja, mit Studium und Arbeiten nebenbei würde ich heute nicht nochmal so machen. Hat mich kaputt gemacht.
Habe ich meiner Nichte auch gesagt. Ich bin absolut dagegen, dass sie als Teenager neben der Schule noch einen Nebenjob macht. Ich verstehe die Motivation dahinter. Werde ich jetzt auch nicht offenlegen, weil geht da um jemand anderen.
Genau.
Aber ich halte es für höchst problematisch, weil da nun mal eben, also ich kenne es ja auch noch von mir und auch von anderen Menschen, sich da eventuell ein Rattenschwanz bilden kann, den man sein Leben lang nicht los wird und der auch in 10, 15, 20 Jahren noch große Konsequenzen mit sich bringen kann, weil man sich einfach in jungen Jahren schon komplett ausbrennt.
Richtig. Und das Ding ist halt, wenn ich zurückdenke, ich habe auch angefangen mit 11, mir nebenbei Taschengeld zu verdienen, mit Zeitung austragen, wie auch immer. Später waren es Regale einräumen und so.
11. Leute, lasst euch mal bitte diese Zahl auf der Zunge zergehen mit 11.
Genau.
Alleine, dass das Gesetz, ich weiß nicht, wie es damals war, aber dass das gesetzlich erlaubt ist, dass du mit 11 so einen...
Gewisse Kleinigkeiten darfst du machen.
Ja.
Gewisse Kleinigkeiten darfst du da schon tun, mit Erlaubnis der Eltern. So, das war halt einmal im Monat am Wochenende Zeitung austragen.
Mhm.
Da war ich 11 oder 12, irgendwas in dem Dreh.
Ja, selbst 12 finde ich hardcore.
Genau. Und da war halt schon das erste Mal, dass ich quasi mein eigenes Geld gelernt habe zu verdienen. So, ne? Hat mir jetzt nicht beigebracht, wie ich besser mit Geld umgehe, mal davon abgesehen. Aber ich habe halt malocht. Also malocht, ne? Ich habe schon was gemacht, um Geld zu verdienen. Und das war halt meine grundsätzliche Prägung. Du musst tun, du musst leisten, sonst bist du nichts wert. Und das ist auch das Bild, was einem in dieser Gesellschaft immer wieder vermittelt wird.
Ja, und deswegen fällt es einem ja auch so schwer, dann eben die Grenze zu ziehen und auf Pause zu drücken und zu sagen, ich nehme mich jetzt raus. Egal, ob das jetzt so ein sozialer Faktor ist mit Verabredungen und Co. oder ob es auf der Arbeit ist, dass man sich runterstufen lässt von Vollzeit auf Teilzeit. Ich kriege immer mehr Videos in meinen Feed reingespült, wo Leute, junge Leute, also Anfang, Mitte 20, ihre erste Vollzeitanstellung haben und so, wie macht ihr das? Mhm. Die Frage dann in den Raum stellen. Mhm. So, ich bin heute Morgen um 8 auf der Arbeit gewesen, jetzt ist 17.30 Uhr. Ich habe jetzt praktisch noch vielleicht 3 oder 4 Stunden für mich, in denen ich noch Sport machen soll, in denen ich noch Freunde treffen soll, in denen ich mich vielleicht noch mit meiner Familie auseinandersetzen soll, also in denen ich noch ganz, ganz vielen Verpflichtungen nachkommen soll. Mhm. Aber wo bleibt denn ich?
Genau.
So. Und deswegen, also sich da dann halt rauszunehmen und zu sagen, so ich gehe von voll auf Teilzeit runter oder ich ändere den Job und mache einen kompletten Branchenwechsel oder. Also ich kann es nachvollziehen, dass das unfassbar schwer ist und dass aber auch viele mittlerweile heute diese Stellschraube erkennen und für sich halt einfordern wollen und sagen, es macht mein Leben nicht lebenswert, nach diesem Standard zu leben, indem ich am Ende, Gott bewahre, mit 60, 70 in Rente gehen darf, weil ich so alt geworden bin und hoffentlich noch älter werde und dann was vorzuweisen habe, dass ich mich mein Leben lang aufgeopfert habe, aber mich zurückgestellt habe und nie meine Bedürfnisse ausgelebt habe und das soll es gewesen sein.
Genau. Und deswegen ist Selbstfürsorge halt so ein wichtiges Thema. Und das ist in gesundheitlicher Hinsicht sehr wichtig, ob jetzt die körperliche Gesundheit oder die mentale Gesundheit. Ich meine, wir reden hier hauptsächlich über den mentalen Aspekt.
Aber es hängt ja beides miteinander
zusammen. Genau, es ist ja immer alles miteinander verwoben.
Ja.
Und es ist aber unglaublich wichtig, diese Selbstfürsorge zu betreiben, um generell auch längerfristig und auch über die Arbeit hinaus oder auch egal welches Umfeld hinaus gut leben zu können und funktionieren zu können. Das ist ja der Knackpunkt. Man kann funktionieren und gut leben, wenn man selbstfürsorglich mit sich umgeht. Es nützt wirklich keinem Menschen irgendwas, wenn du von früh bis spät rackerst und richtig hart arbeitest und der Tollste bist auf Arbeit, aber privat bist du zu nichts zu gebrauchen und hast gar kein Leben mehr.
Ja.
Oder bist ständig überreizt, wenn du nach Hause kommst und scheißt deine Liebsten an. Simples Beispiel.
Mhm.
So. Und das ist nicht, was Leben ausmachen sollte, meiner Meinung nach. Kann jeder für sich definieren und entscheiden, wie er will.
Ja.
Ich finde tatsächlich ein Leben nicht lebenswert, indem es sich nur um Arbeit dreht.
Ja, und ich finde auch den Punkt gerade ganz wichtig, was du gesagt hast, mit diesem auf der Arbeit zu funktionieren und Leistung erbringen zu können und zu Hause dann zum Beispiel seine Liebsten anzuschreien, weil man so frustriert und auch so überarbeitet ist, dass man gar nicht weiß, wohin mit diesem Frust, wohin mit dieser Wut, wohin mit dieser Ausgeglichenheit.
Ja.
Und wir neigen ja leider auch dazu, Menschen, die uns nahestehen, eher zu verletzen als Menschen, die uns fremd sind.
Natürlich.
Ich finde es auch tatsächlich gerade eine ganz gute Stelle, um nochmal was anderes mit reinzubringen zum Thema Selbstfürsorge. Und zwar hatte ich ja eben im Intro schon angedeutet, dass Social Media ja auch einen ganz großen Anteil in Richtung Selbstfürsorge hat. Und ich spreche jetzt hier nicht von der Nutzung. Doomscrolling ist mir ein sehr bekannter Begriff. Sondern es soll eher darum gehen, was uns über Social Media vermittelt wird, was denn Selbstfürsorge so sein soll. Ich habe nämlich ganz oft den Eindruck, dass dort eher fast schon so eine toxische Art und Weise von Selbstfürsorge gezeigt wird oder eine ganz bestimmte. Also du hast ja auch schon eben am Anfang angedeutet, dass Selbstfürsorge für jeden unterschiedlich aussehen kann.
Klar.
Und wenn man jetzt bei Social Media reinguckt, dann ist Selbstfürsorge meistens sofort ein Bild von Kerzenschein, von Ruhe, von Meditation und irgendwas Allgemeines, was man so mit Wellness verbindet.
Ja.
Das kann ein Teil davon sein, aber der ist es ja nicht ausschließlich.
Klar.
Und irgendwie werde ich immer damit konfrontiert, wenn irgendein Account zeigen will, wie selbstfürsorglich er gerade mit sich halt umgeht oder wie so ein Selfcare-Tag dann irgendwie oder Abend bei der Person aussehen kann. Dabei geht es ja ganz oft einfach auch schon so auf ganz simple Sachen hinaus, was du ja auch schon angesprochen hast. Zum Beispiel einfach darauf zu achten, habe ich heute genug geschlafen? Habe ich die Möglichkeit, heute genug Schlaf irgendwie einzuholen? Habe ich heute ausreichend gegessen? Habe ich heute ausreichend getrunken? Bin ich heute an der frischen Luft gewesen? Habe ich mich bewegt? Ganz simple Dinge, die halt eben für so ein ausbalanciertes Nervensystem einfach sorgen.
Ja.
Und Kerzenschein und eine Massage und vielleicht ein Bad oder sowas, das kann damit reinspielen. Und das nehme ich ja auch bei mir ganz oft wahr, dass ich mir hin und wieder gerne mal so ein Bad bei Kerzenschein gönne oder jetzt zur dunkleren Jahreszeit liebe ich es, mir abends meine Lesesession mit Kerzen auszurichten und mit meinem Lichtprojektor und Co. Das sorgt einfach für ein schönes Ambiente.
Ja.
Aber die Selbstfürsorge darin ist nicht der Kerzenschein, sondern dass ich mir Zeit für mich nehme.
Total.
Um halt eben Ruhe um mich rum zu gestalten und dass diese Ruhe auch bei mir ankommen kann. Dass ich praktisch wieder in die Bauchatmung komme, dass ich ruhiger und gelassener werde. Und die Kerze, die unterstützt das, aber die ist halt nicht der Ausschlaggeber dafür, dass ich jetzt halt ruhiger werde.
Ja gut, okay. Also ich bin ja selten in Social Media unterwegs. Du kennst mich ja. Ich bin da jetzt genau Gegenteil von dir. Und ich glaube, die meiste Zeit verbringe ich wahrscheinlich bei Insta, weil du mir Beiträge schickst, die lustig oder interessant sind.
Das ist mein Job.
Ja. Und was mir gleich dazu einfällt, zu dem, was du beschreibst, ist so dieses, dass einem das verkauft wird, das Wellness und der Kerzenschein oder der Kerzenduft oder keine Ahnung was, das ideal ist für Selbstfürsorge. Mm. Da sehe ich gleich wieder, macht es bei mir gleich wieder Klick und dieser Kritiker ist dann gleich wieder da, der sagt, ja, geht es ja dann auch wieder bloß darum, das und das Ambiente zu verkaufen oder wie und das und das Produkt an den Mann zu bringen, wie auch immer. Das wird hier und da bestimmt auch der Fall sein.
Ja.
Aber ja, es ist genau das, was du sagst. Selbstfürsorge kann schon sein, einfach nur mal tief durchzuatmen, einen Schritt zurückzutreten, alles, was man tut, gerade stehen und liegen zu lassen. Egal, was es ist, ob das der Computer ist, ob das das Handy ist, ob das der Partner ist, ob das die Arbeit ist oder weiß der Geier was, vollkommen egal. Einfach mal kurz innezuhalten, rauszugehen, wie auch immer. Alles kann Selbstfürsorge sein, das ist ganz, ganz individuell. So, das muss nicht sein, dass ich mir jetzt ein Wellness-Wochenende gönne. Klar, dieses Denken hatte ich auch immer, dieses von wegen, ja, und ich arbeite ganz viel, also muss ich jetzt in den Urlaub fliegen oder in den Urlaub fahren oder ein Wochenende im Wellness-Hotel machen und dann geht es mir da besser. Das ist aber nicht der Punkt, um den es geht.
Mhm.
So, das sind schöne Auszeiten, das sind natürlich schöne Erlebnisse, gar keine Frage. Und die können auch selbstfürsorglich sein, gar keine Frage.
Mhm.
Aber Selbstfürsorge ist wirklich eher für mich der Punkt im Alltag, gut auf sich zu achten, tatsächlich, mit Kleinigkeiten.
Ja.
Also das ist, wie du es schon gesagt hast, das können so viele kleine Dinge sein, die selbstfürsorglich sind. Und ich finde gerade dieses Beispiel, was du vorhin gesagt hattest, mit diesen paar Minuten Lernen, paar Minuten Pause und so weiter und so fort.
Pomodoro-Technik.
Genau. Für mich ist es da beispielsweise zum Beispiel, und das stelle ich auch immer wieder fest, wir sind ja süchtig nach diesen scheiß Smartphones. Entschuldige den Kraftausdruck, aber es ist ja wirklich so. Wir sind süchtig, weil die Dinger so gestaltet sind, dass wir süchtig nach ihnen sind. Das ist Design. Und für mich ist das schon Selbstfürsorge, wenn ich zwischen einer halben Stunde Lernen und der nächsten halben Stunde Lernen mal ganz kurz, während ich dieses Ding in die Hand nehme, es Klick macht und ich mir denke, nee, nicht schon wieder den nächsten Bildschirm. Weg damit. Das ist für mich schon Selbstfürsorge. Dann zu sagen, nee, und ich wollte jetzt schon wieder das und jenes machen. Nee, das mache ich jetzt nicht. Sondern ich sitze jetzt einfach mal 5 Minuten da. Ich gucke mal aus dem Fenster. Wie sieht es denn da draußen aus?
Ja.
Ich gehe mal eine Runde um den Block. Wie auch immer, das ist für mich schon Selbstfürsorge.
Ja, hat ja auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun.
Total.
Ne? In dem Moment zu bleiben und sich nicht ständig abzulenken.
Ne? Und halt auch nicht ständig wieder diesen nächsten, das ist ja auch dieser Punkt, diesen nächsten Dopaminkick zu kriegen. Das ist ja das, was ein Handy macht.
Ja. Ne? Was ich jetzt hier tatsächlich noch auf meiner Liste stehen habe, ist das zum Beispiel Selbstfürsorge. Und das schließt so ein bisschen wieder mit dem ab, was ich am Anfang angedeutet hatte, für neurodivergente Menschen auch eine Art Überlebensstrategie ist.
Total.
Also ich brenne mich komplett aus, wenn ich nicht auf meine Selbstfürsorge achte, beziehungsweise, wie kann ich das jetzt sagen, ohne dass das triggernd klingt? Ich töte meinen Körper, wenn ich ihm nicht regelmäßig etwas zu trinken oder zu essen gebe.
True.
Oder Bewegung oder frische Luft. Und ja, leider ist das auch wirklich ein Wink in Richtung Neurodivergenz. Also ich weiß, es gibt viele Leute, die wollen sich so ein bisschen dagegen wehren und sagen, ja, nicht jeder hat ADHS, nicht jeder hat Autismus und ne, es ist doch alles irgendwie neumodisch und ich verstehe diesen inneren Impuls, das so von sich abwehren zu wollen, weil man es immer und immer wieder überall hört. Und auch ich spreche sehr gefühlt jedes Mal irgendwie im Podcast an. Aber es ist halt nun mal eben einfach eine Lebensrealität von ganz, ganz vielen Menschen. Und sie bekommt halt immer mehr Sichtbarkeit. Und es gab auch damals schon unfassbar viele neurodivergente Menschen, weil es Neurodivergenz einfach schon so lange gibt, wie es Menschen gibt.
Richtig.
Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, darüber zu sprechen und uns auch Gehör zu verschaffen oder Sichtbarkeit zu verschaffen. Und deswegen werde ich auch nicht müde, diese Themen halt anzusprechen. Und es ist einfach so, mit ADHS vergesse ich zu trinken und zu essen, weil ich meine Grundbedürfnisse nicht wahrnehme. Ich bin von anderen Dingen so gefesselt oder abgelenkt oder die Konzentration verlagert sich auf etwas anderes, dass ich nicht mitbekomme, wenn ich hungrig bin. Das kommt dann erst, wenn ich körperliche Symptome bemerke, wie zum Beispiel Schwindel oder Übelkeit. Und das ist dann meistens schon viel zu spät, als dass ich mich dann zum Beispiel noch in die Küche stellen kann und ausgewogen gesund kochen kann. Ne, dass ich mir dann da eine halbe Stunde oder wenn ich Kartoffelsuppe mache, 1,5 Stunden nehmen kann, um zu schnibbeln, um zu kochen und dann auch was sehr Nahrhaftes zu haben. Da reicht es dann meistens nur noch für eine Pizza oder für eine Terrine oder sonst irgendwas, damit ich nicht aus den Latschen kippe.
Yep.
Und bei zum Beispiel dem Thema mit Verabredungen ist es ähnlich. Wenn ich mich da Ewigkeiten hinsetze und über Stunden und Stunden da mit jemandem sitze und mit dem rede und dem zuhöre und interagiere und meine Sinne komplett auf diesen Menschen richte und gleichzeitig aber auch auf die gesamte Kulisse um mich herum. Es ist so kräftezerrend, dass ich, wenn ich dann nach Hause komme, wahrscheinlich erstmal eine Woche lang gar nichts tun kann. Also so eine Art sozialer Kater oder ADHS-Kater, höre ich auch immer mehr von Betroffenen bei Social Media, dass sie davon berichten, dass wenn sie sozial interaktiv im Tag zum Beispiel vorher waren, dass es entweder so eine Art positiven Kater gibt, gerade weil diese Interaktion so wohltuend war und so belebend, fühlt man sich am nächsten Tag wie, als hätte man zu viel Alkohol getrunken. Und das geht aber genauso in die andere Richtung, wenn man halt eben über seine Grenzen gegangen ist und vielleicht länger geblieben ist in diesem Gespräch oder in dieser Interaktion, als man eigentlich hätte sein sollen. Dass man sich am nächsten Tag einfach nicht gut fühlt und dieses Gefühl oder diese körperliche Erschöpfung hält dann vielleicht 1, 2, 4, 5 Tage an, je nachdem, wie kräftezehrend es halt eben war.
Ja.
Und da halt dann nicht auf sich zu achten und es anderen Leuten bequem machen zu wollen, weil man selber sich nicht den Raum nehmen möchte, das geht halt nicht. Und da muss man sich halt auch selber dann irgendwann die Frage stellen, bin ich es mir wirklich oder bin ich mir das wirklich so wenig wert, dass ich es nicht schaffe, diese Grenzen zu kommunizieren oder halt auch für mich einzuhalten?
Dieser Punkt, den du gerade beschreibst, oder dieser Erschöpfungspart mit diesen sozialen Interaktionen alles drum und dran.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein Punkt, den nicht nur neurodivergente Menschen kennen, sondern auch mental erkrankte Menschen. Also
absolut,
wenn man an Depressionen gerade kratzt oder Erschöpfungszustände hat oder ähnliches, einfach nur weil man körperlich schon erschöpft ist, mental schon erschöpft ist, warum auch immer, dann geht es einem haargenauso an dieser Stelle. Mhm. Also es ist so dieses, klar, bei mir weiß ich jetzt nicht, wie das Thema Neurodivergenz aussieht. Ich weiß nicht, ob ich eventuell irgendwie in dieses Spektrum reinfalle. Was ich definitiv bei mir sehe, sind Anzeichen für eine Hochsensibilität und viele Punkte, die du so aus deinem ADHS-Alltag beschreibst, die kann ich auch voll gut fühlen. Und ich habe manchmal auch so diesen Gedanken, vielleicht habe ich mir über die Jahre hier und da einfach schon gute Taktiken einfallen lassen, um selbst im Alltag klarzukommen mit manchen von diesen ADHS-Symptomen, sage ich mal. Mhm. Und das ist für mich schon so normal, dass ich gar nicht merke, wie kräftezehrend das ist und ich deswegen immer erschöpft bin.
Mhm.
Who knows? Keine Ahnung. Ist ja alles noch im Angehen und im Klären. Kein Plan. Aber gerade diesen Punkt, dieses Pausen haben, dieses auch Pausen haben von sozialer Interaktion, ist ja nicht nur ein Punkt mit, man trifft man Menschen und wie in deinem Fall zum Beispiel, du kannst die 2 Stunden gut abschätzen als Dosis von einer Interaktion.
Gut, stopp, ne? Also da muss ich auf die Uhr gucken.
Ja, klar.
Also da habe ich wenig Feingefühl oder Bauchgefühl, dass ich nach so 2 Stunden merke, oh, jetzt sind 2 Stunden um.
Keine Frage. Aber das ist tatsächlich so, dieses 2-Stunden-Fenster hast du auch in ein paar anderen Folgen schon erwähnt gehabt. Mhm. Das ist tatsächlich bei dir so ein Ding, wo du gemerkt hast, meistens bewegt es sich in diesem Rahmen von 2 Stunden.
Ja.
Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Es gibt bei mir auch Tage, wo ich auch nur so diesen begrenzten Rahmen schaffe, überhaupt mit einem anderen Menschen zu interagieren, weil das Zuhören, das Aufmerksamsein und so weiter und so fort, das Ausblenden von Nebengeräuschen und, alles so viel Energie kostet. Dann gibt es Tage, da spielt das bei mir gar keine Rolle. Da habe ich ein Treffen und plötzlich sind 5 Stunden um und ich habe es gar nicht gemerkt. So ist ganz, ganz unterschiedlich, weil es immer davon abhängt, mit was für einer Energie ich auch in Interaktionen gehe.
So. Richtig, ja.
Und was ich aber total gemerkt habe über die Jahre, ist wirklich, ich bin ein Mensch, ich brauche ganz viel Rückzugsraum.
Ja.
Ich bin unglaublich froh für meine kleine Mini-Wohnung, die ich hier habe. Und auch unglaublich froh, egal wie sehr ich mich freue, wenn wir uns sehen, egal wie sehr ich dich liebe und wie gerne ich Zeit mit dir verbringe, bin ich unglaublich froh auch über die Rückzugszeiten, die wir auch haben,
ja,
die sind für mich ganz essentiell. Und das war auch was, was ich erst lernen musste.
Ja.
So, und auch das ist Selbstfürsorge für mich geworden, zu wissen, wann ich darauf hören muss, dass ich wieder gerade Zeit für mich brauche.
Mhm.
Und wenn es auch einfach nur dieses Alleinsein ist.
Ich wollte gerade sagen, nochmal ganz wichtig, das auch so hervorzuheben. Rückzugsmöglichkeit heißt nicht, dass wir die Räume trennen. Jeder geht in seine Wohnung und jeder ist vielleicht jetzt mal 1-2 Tage lang auch wirklich dann nur für sich.
Genau.
Einfach auch mal Abstand voneinander zu haben. Und das ist ja dann auch wieder etwas, was du oder was dazu passt, was du am Anfang angesprochen hattest, mit diesem Pärchen verschmelzen und irgendwie nur noch eins sein,
genau,
und 24/7 immer miteinander irgendwie sein. Natürlich ist es voll in Ordnung, wenn das für Pärchen so funktioniert, aber wenn man das für sich selber eben merkt, dass das nicht in Ordnung ist und dass man diese Rückzüge und dieses Alleinesein braucht,
ja,
dann muss man sich das auch so gestalten in der Beziehung, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ne? Also ja, fühle ich, geht
total,
mir ja nicht anders.
Total.
Was ich zum Beispiel noch ganz oft wahrnehme und wo wir auch schon häufiger mal drüber geredet haben, ist so dieses Ding, dass ich mir meistens meine Selbstfürsorge in so bestimmten Situationen nicht eingestehen kann.
Mhm.
Und zwar ganz häufig dieses dann einfach nur zum Beispiel rumliegen und Serien zu gucken oder Filme zu gucken oder halt einfach nichts zu tun. Also nichts Produktives.
Mhm.
Ich kriege dann irgendwie ganz schnell so, ja fast so wie Schuldzuweisungen oder Schuldgefühle in Richtung, dass ich doch jetzt eigentlich irgendwie was Nützliches oder was Produktives machen müsste, damit es mir besser geht oder mhm, dass dieses Rumliegen doch nichts Produktives ist oder
ja,
dass das irgendwie gar nicht jetzt so im Sinne der Selbstfürsorge ist, weil ich liege ja nur rum.
Mhm.
Und meistens sind das dann ja aber Phasen, in denen ich depressive Episoden erlebe oder in denen ich vorher zum Beispiel angstauslösende Situationen erlebt habe oder viel mit Angstattacken oder Panikattacken dann vielleicht zu tun gehabt habe. Also mein Energiehaushalt ist auf jeden Fall gar nicht so
low.
Ja, genau, der ist so low und der ist gar nicht so aufgefüllt mit Energie, wie ich ihn vielleicht bräuchte, um mhm, vielleicht was Produktives im Sinne der Selbstfürsorge zu machen, sondern es reicht halt einfach nur noch für, ich lege mich auf die Couch und ich gucke mir jetzt einfach nur Serien an oder Filme an.
Mhm.
Und ich verstehe dann auch immer diesen Ansatz, den du dann dahinter hast, mir dann zu sagen, dass es doch voll in Ordnung ist. Und du erinnerst mich dann ja auch praktisch daran, dass ich mhm, ja gar keine Energie für irgendwas anderes habe und dass auch das ja dann eben Selbstfürsorge ist.
Ja.
Und gleichzeitig ist das für mich immer nur sehr, sehr schwer aushaltbar, weil aus einem Tag dann 2 Tage werden und dann 3 Tage und das nicht, weil ich mich gehen lasse, sondern weil ich wirklich diese Pause über mehrere Tage oder vielleicht auch mal mehrere Wochen brauche, weil es nun mal eben was Krankhaftes ist.
Ja.
Und das schaffe ich auch nach so vielen Jahren Therapie häufig nicht, mir einzugestehen und zu akzeptieren, dass ich jetzt wahrscheinlich wieder eine krankhafte Phase habe im Sinne einer depressiven Episode,
mhm,
in der halt nichts funktioniert und in der, wie wir es ja vorhin schon erwähnt hatten, Selbstfürsorge dann einfach nur reines Überleben im Sinne mit Essen, Duschen und Trinken ist.
Ja.
Und dass es dann halt für nichts anderes reicht, außer sich halt hinzulegen und sich mit Serien beschäftigen zu können, weil irgendeiner Sache zuzuhören oder zuzugucken gerade noch so geht.
Verstehe ich voll. Kann ich auch total nachvollziehen. Liegt aber auch einfach daran, dass nichts tun in unseren Köpfen geprägt ist mit Faulsein.
Ja.
Und das ist was Negatives.
Ja, und so, was ich halt auch merke, ist, das merke ich auch manchmal so in so Social Media Sachen, dass ich mir dann zum Beispiel denke, andere schaffen doch auch dann in diesem Zustand noch mehr Dinge oder Dinge, die irgendwie mehr in dieses Bild passen, was vielleicht dann Selbstfürsorge sein kann oder sollte in diesem Moment, weil, und da kommt, das ist halt das, wo ich jedes Mal mit mir selber ins Straucheln komme, wenn es um so eine depressive Episode geht und wie man mit der dann umgehen soll.
Mhm.
Es wird einem ja immer wieder, egal ob von ärztlicher Seite oder von Freunden, die sehr oder Verwandten, die sehr empathisch dann mit einem sein wollen, gesagt, geh raus, beweg dich, komm ins Tun. Also versuch diese Dunkelheit sozusagen irgendwie zu verlassen, mhm, versuch die zu durchbrechen. Aber ich schaffe das dann nicht, weil dieses Wie und dieses Umsetzen, das ist halt nicht möglich in dem Moment, weil du einfach, weil du halt in dieser Dunkelheit bist, mhm, überhaupt gar keine Motivation und keinen Antrieb hast. Wofür sollte ich denn das jetzt irgendwie tun? Weil du gar nicht diese Kette hinbekommst innerlich, dass Bewegung und frische Luft jetzt etwas Wohltuendes für den Körper sein könnte, weil es sich so befremdlich und so abstoßend anfühlt, sich überhaupt jetzt zu bewegen.
Auf jeden Fall. Man darf ja auch nicht vergessen, gerade wenn du in einer depressiven Episode bist, es ist einfach Antriebslosigkeit, ist einfach maximal ein Thema.
Ja.
Überhaupt diesen kleinen initiativen Funken zu haben, aufzustehen und rauszugehen.
Ja.
Das ist schon unglaublich schwer. Das ist schon unglaublich viel arbeiten im Moment. Das kann man sich als gesunder Mensch gar nicht vorstellen, wie schwer das ist.
Also mein Gehirn funktioniert dann meistens auch gar nicht. Also ich merke dann ganz häufig nach so einer Episode, was es zum Beispiel bei mir im Haushalt für Dinge gegeben hätte, die mich hätten ablenken können oder mit denen ich mich hätte beschäftigen können. Ja. So, dann fällt mir auf einmal zum Beispiel wieder ein, ich habe ja noch ein Perlenbastelset zu Hause oder ich habe ja noch Dinge zum Ausmalen oder sowas da. Das ist in dem Moment, wenn ich in so einer Episode wirklich drinne bin und ich sage ja immer, bei mir ist es immer, als ob das irgendwann auch so einen Höhepunkt erreicht hat und dieser Tag mit dem Höhepunkt, da geht dann meistens wirklich absolut gar nichts. Also das, und wenn ich den dann meistens überwunden habe, dann merke ich auch, wie das wieder so von Tag zu Tag ein bisschen besser wird. Aber in dieser Phase vorher und bis zu diesem Höhepunkt ist das so, da funktioniert mein Hirn dann noch einfach gar nicht. Also dieses überhaupt Eventualitäten einziehen oder was könnte man oder was habe ich denn und was tut mir denn normalerweise gut? Ist ja auch immer so eine Frage, mit der man dann ja irgendwie konfrontiert ist oder wird. Die kann ich im Alltag schon nicht beantworten, weil ich so weit weg von mir selber meistens bin, dass ich gar nicht... Und ich glaube, das ist auch wieder so ein ADHS-Ding. Wenn man mich fragt, was brauchst du gerade, können wir da in 5 Stunden nochmal drüber reden, wenn ich nachdenken konnte? So.
Ja, ja.
Und in so einer depressiven Episode funktioniert das halt erst recht nicht.
Ja klar, ist ja auch schwer. Und das, was dann wirklich helfen würde manchmal, also was ich von mir zumindest nur so sagen kann, was dann hilft, ist jemand, der einen supportet im Sinne von einen zum Beispiel an die Hand nimmt, um rauszugehen und sagt, komm, wir kriegen das gemeinsam hin. Ziehst dich jetzt an und ich nehme dich mit raus und wir gehen zu zweit raus. Ja. Das war was, was mir dann geholfen hat, aus dieser Lethargie rauszukommen, aus diesem Loch rauszukommen und überhaupt erstmal ins Tun zu kommen.
Mhm.
Also irgendein Impuls von außen. Und ich glaube, das ist ja auch wieder oft so ein Thema, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, gerade mit ADHS. Hast du ja auch ganz oft mir gespiegelt, das heißt gespiegelt, du hast mir das einfach erzählt, dass es ganz oft, um gewisse Dinge zu tun, du einfach sehen musst, dass jemand anders was tut oder einfach jemand anders da sein muss, der diesen Impuls setzt. So, das ist ja auch so ein Ding, was du schon mal erwähnt hattest.
Das geht ja so in die Richtung Co-Regulation oder, also nicht Co-Abhängigkeit, aber so dieses, also ich meinte ja auch schon mal, dass zum Beispiel Co-Working für mich auch mehr funktioniert, weil ich mit jemandem gemeinsam einfach dann mehr ins Tun komme. Und das ist halt, also mir fehlt jetzt gerade der Begriff dafür. Es ist aber auch keine ADHS-spezifische Folge, von daher.
Ja,
ne? Aber ja, und stimme ich komplett zu. Das ist für mich halt echt, also kein komplettes Problem, aber ich merke, dass mich das schon vor Herausforderungen stellt, dass ich eigentlich weiß, ich bin besser im Tun von Dingen oder im Erledigen von Sachen, auch in meiner Konzentration, wenn noch jemand anders mit dabei ist.
Ja.
Woran ich gerade denken musste, wo du das erwähnt hast, mit von außen Impulse bekommen, an die Hand genommen werden. Ich habe ja jetzt vor ein paar Wochen wieder Sex in the City geguckt und es gibt in dem Film, ich glaube im ersten Teil ist das, wo Carrie dann wieder vorm Altar praktisch stehen gelassen wird vom Big und dann mit ihren Freundinnen halt auf diese Flitterwochenreise geht.
Mhm.
Es gibt eine Szene, sie ist halt komplett am Ende, die bewegt sich nicht, die liegt tagelang nur im Bett und alles abgedunkelt und Welt einfach ausschalten.
Ja, ja.
So. Und man sieht dann halt so ein paar Szenen, wo zwei ihrer Freundinnen versuchen, sie irgendwie zu motivieren, rauszukommen. Sie will einfach nicht. So, sie blockt alles ab und dann kommt irgendwann Samantha rein und sagt so, Kindchen, du solltest vielleicht mal ein bisschen was essen. Und dann sagt Carrie nur irgendwie, mir ist aber nicht nach Essen, ich will einfach nur schlafen. Und dann finde ich die Art, wie Samantha dann reagiert, total einfühlend, dass sie sagt, okay, du isst jetzt ein bisschen und danach schläfst du weiter. So dieses beides halt irgendwie miteinander zu verknüpfen und gar nicht diesen Druck aufzubauen, du musst jetzt aufstehen und alleine da wieder 1000 Steps irgendwie mit reinzubringen, nur für diese eine Aufforderung, sondern dieses, ich sitze hier mit dem Tablett und ich füttere dich, wenn du das zulassen möchtest und danach kannst du weiterschlafen, wie du möchtest und diese Ruhe und Erschöpfung sein lassen, wie sie gerade sein muss. So, du musst gar nicht viel tun. Ich helfe dir gerade einfach nur, deinem Körper ein bisschen Nahrung aufzunehmen.
Ja.
Und das ist, also für mich, ich weiß nicht, als ich das damals als Teenager gesehen habe, da fand ich diese Szene schon total toll. Und heute als Erwachsener mit dieser ganzen Weitsicht für mentale Gesundheit und Co. und auch Betroffenheit und allem drum und dran, ich finde diese Szene unfassbar heilsam.
Mhm.
Ja.
Total. Was mir gerade noch so eingefallen ist bei dem Thema Schuldgefühle und alles drum und dran, was da ja mit reinspielt, war auch so ein Ding, an das ich mich zum Beispiel erinnern kann, mir ist es in Beziehungen, als ich selber schon kräftetechnisch hart am Ende war, unglaublich schwer gefallen, gut auf mich selbst zu achten, als es meiner damaligen Partnerin scheiße ging. Also dieses, Ich glaube, das, worauf ich gerade hinaus möchte, ist so dieses eigene Grenzen dann noch wahren, obwohl man in irgendeiner gewissen sozialen Rolle ist. Ich glaube, das ist so der Punkt. Also ich fühle mich verpflichtet, weil ich der Partner von jemandem bin, trotzdem für diesenjenigen da zu sein, ständig der Starke zu sein und ständig mich für alles einzusetzen, obwohl ich eigentlich schon spüre, dass ich das nicht mehr leisten kann. Ich glaube, auch das ist ein wichtiger Punkt,
ja, warum
Selbstfürsorge ganz, ganz oft schwer ist. Also ja, gerade... Das hatten wir, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch schon gesagt gehabt. Dieses Beispiel von ArbeitnehmerInnen, Krankenschwestern beispielsweise, die unterbesetzt sind und dann aber nicht krank machen, weil sie wissen, ihre Kolleginnen haben dann noch mehr zu schultern und straucheln eh schon alle. So stelle ich mir das auch vor, wenn man Eltern ist und kleine Kinder hat. Man hat ja diese soziale Rolle, die man erfüllen muss. Und da dann auf sich selbst gut zu achten, ist, glaube ich, nochmal viel, viel schwerer.
Das ist ja, glaube ich, der Kern von auch Care-Arbeit, ne?
Ja.
Also Care-Arbeit wird ja sowieso in unserer Gesellschaft oder Care-Arbeit bekommt nicht die Relevanz und auch nicht die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich verdient hat und
ja, Elternschaft
genauso wenig. Und das, was du da beschrieben hast mit dem Pflegearbeitsapparat, das ist ja auch das, was du letztens dann auch schon erwähnt hattest, mit dass gerade in solchen Berufsgruppen dieses Verhalten von Menschen ausgenutzt wird.
Ja.
Also dieses, wir hatten da, glaube ich, über dieses familiäre
Aufarbeit und sowas geredet,
dass das ja dann häufig ausgenutzt wird, weil man ja meistens Menschen in diesen Berufszweigen hat, die sehr empathisch sind, die sehr mitfühlend sind, die sehr aufopfernd
ja, sind
für ihren Beruf und für ihre Mitmenschen. Und dass das irgendwann zu einem Problem werden kann, merken, denke ich, Menschen in solchen Positionen ganz schnell. Aber auch, dass man vielleicht Situationen vorher falsch eingeschätzt hat. Also ich denke da jetzt zum Beispiel halt an Eltern zum Beispiel, die
ja, gar
nicht richtig eingeschätzt haben oder einschätzen konnten, wie das eigentlich ist mit einem Kleinkind oder mit einem Teenager oder, ne, also und dann weiß man ja auch nie, ob das Kind gesund bleibt oder ob die Eltern gesund bleiben oder so. Also da können ja so viele Eventualitäten auf einen dann zurollen. Sowas kannst du theoretisch alles vorher gar nicht irgendwie abklappern, weil ja, ja irgendwelche super tollen Internet-Trolls ja dann immer der Meinung sind, ja, überleg dir das doch zweimal, ob du Kinder kriegst. Wow. Man kann nicht alle Eventualitäten vorher abwägen.
No way.
Geht nicht.
So ist es.
Und Krankheit, wie gesagt, ist halt auch nichts, was sich planen lässt. Und natürlich ist das, denke ich, also auf jeden Fall ein Problem, da dann diese Grenzen für sich einzuhalten, weil in dem Moment, wo du ja für dich eine Grenze ziehst, heißt das ja dann vielleicht, dass du der Person, die du vielleicht dann pflegst, dass du da halt irgendwas zu kurz kommen lassen musst,
ja, damit
du überhaupt den Raum hast, für dich selber jetzt gerade mal irgendwas zu tun. Schwierig, auf jeden Fall.
Total schwer.
Ja.
Ja, ich glaube, gerade in solchen Situationen jetzt wie gerade diese Familiensituation mit Kindern und allem drum und dran, da ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass dann aufeinander Rücksicht genommen wird und man miteinander versucht, dem Partner oder der Partnerin oder wie auch immer, Möglichkeiten auch einzuräumen für die Selbstfürsorge.
Ja, also was mir jetzt gerade noch einfällt, was ich auch tatsächlich ganz wichtig finde, ist, also wir müssen hier ganz, ganz hart gerade unterscheiden bei dem, was ich jetzt sagen möchte. Wenn ich jetzt jemanden habe, den ich pflegen muss,
ja, ist
es, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, das mit den Grenzen und Selbstfürsorge mit reinzukriegen, weil man sich nur schwer abgrenzen kann, weil man eben einen Menschen, der hilfebedürftig ist, nur schwer alleine mit seiner Hilfebedürftigkeit lassen kann.
Ja.
Und es kommt dann ja auch immer darauf an, was für einen Pflegegrad zum Beispiel dieser Mensch dann hat. Oder ja auch mit Kindern. Also in einem gewissen Alter kann man Kinder einfach nicht alleine lassen. Es geht einfach nicht. Aber bei so zum Beispiel Partnerschaften, was du jetzt gerade angesprochen hast
ja, mit
deiner Ex-Beziehung, finde ich, ist es auch wichtig, auch wenn es einem selber wehtut in dem Moment, Grenzen zu ziehen und zu sagen, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass es dir gut geht. Das hatte ich zum Beispiel ja auch mit meiner ehemals besten Freundin, dass wir da auch diese Verschiebung ganz oft gemerkt haben, dass ganz häufig von ihr dann immer dieser Impuls hochkam, so dieses Muttihafte, sehr fürsorgliche und es soll mir bloß gut gehen und ich soll nicht das und das machen, weil ich habe doch schon in der Vergangenheit gemerkt, dass das eigentlich nichts Positives für mich übrig hat und Co. Und mich dann davor irgendwie bewahren zu wollen, Kummer zu erleben oder wie auch immer, das ist ja was sehr Mütterliches,
ja,
sage ich
total, jetzt
mal. Und irgendwann habe ich auch zu ihr gesagt, so, es ist nicht deine Aufgabe, mich zu bemuttern oder mich in so einem Verhältnis zu behandeln. Und genauso sehe ich das halt auch in Partnerschaften. Wenn die Person insoweit nicht so krank ist, dass sie diese Art von mütterlich oder Pflegebedürftigkeit irgendwie hat, dann muss man sich da auch abgrenzen und sagen, ich kann das nicht
ja,
und ich möchte es auch nicht, weil es eben nicht meine Aufgabe ist.
Mhm.
Und ich weiß, dass das unfassbar schwer fällt, sich das erstmal einzugestehen und dass es noch schwerer ist, diesen Schritt dann zu gehen, es der Person dann auch zu sagen.
Ja.
Aber es ist halt wichtig, weil man selber sonst halt eben da drin kaputt geht.
Total. Und da brauchen wir noch gar nicht mal weit zurückdenken. Ich erinnere mich erst an eine Situation, die wir beide erst vor kurzem hatten. So, wo wir beide kräftetechnisch und nerventechnisch gerade echt ziemlich am Ende waren. Und du aber gerade großen Redebedarf zu einem Thema hattest und ich aber gemerkt habe, während du das erzählst, dass ich das gerade gar nicht leisten kann, das aufzunehmen und dir wirklich aktiv zuzuhören.
Mhm.
Und es fiel mir unglaublich schwer, da wirklich eine Grenze zu ziehen, weil es war in dem Moment eine harte Wand, die ich hochgezogen habe, indem ich gesagt habe, sorry, Schatz, aber ich kann dir gerade hier nicht mehr zuhören, ich kriege das gerade nicht mehr gestemmt.
Mhm.
Das war für dich schwer zu verwursten, gar keine Frage, und mir hat das unglaublich leid getan. Aber ich habe auch gemerkt, ich kratze gerade voll am, also ich gehe auf ein Zahnfleisch so.
Ja.
Und genau, das sind so die Punkte, die wirklich unglaublich wehtun und die auch echt nicht einfach sind.
Ja, und ich weiß auch, also für mich kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich das auch nur deshalb so gut oder gut in Anführungszeichen handeln konnte, weil ich mittlerweile diese Weitsicht für mich habe, weil ich sehr gut gelernt habe, innere Prozesse zuordnen zu können.
Mhm.
Also es war der Anteil da, der gesagt hat, warum, und ich will das jetzt einfordern und ich war auch für dich heute da, und also dieses Schuldzuweisende, auch schon fast aggressive, sich etwas einzufordern und gleichzeitig aber auch dieser sehr erwachsene und auch vor allem reflektierte Teil, der gesagt hat, ja, nur weil du heute für ihn da warst und er sich öffnen oder ablasten konnte, heißt es ja nicht, dass du es automatisch immer dann, wenn du es brauchst, auch einfordern kannst, weil es, dass ich das machen kann, erfordert, dass du zugänglich bist. Und wenn du in dem Moment keine Energie und keine Ressourcen dafür hast, dann kann ich mich auf den Kopf stellen. Es funktioniert halt nicht.
Ja.
Da muss ich irgendwelche anderen Wege suchen, um mir diesen Druck oder diese Last irgendwie von der Seele zu reden oder Tagebuch schreiben, vielleicht ein Kuscheltier besorgen, dass man zuquatschen kann. Meine Katze, keine Ahnung. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Aber in dem Moment war das halt für mich so ein Ding, dass ich halt sehr gut beobachten konnte, wie auf der einen Seite diese Frustration sehr vorherrschend war und dass das wie so ein kleines Kind im Supermarkt war, dass ich auf den Boden geschmissen hat und rumgeschrien hat, ich will diesen Lolli, und es halt nicht gekriegt hat. Und auf der anderen Seite eben der andere Teil, der sehr verständnisvoll und auch empathisch war und gesagt hat, ja, das ist okay so, ne? Es ist okay, dass du diesen Frust spürst, es ist aber auch okay, dass er sich abgrenzt. Und das ziehen zu lassen, braucht für mich ja immer ein bisschen. Und da war dann für mich tatsächlich die Selbstfürsorge, die ich auch nur schwer formulieren konnte, zu sagen, ich muss jetzt alleine sein, um das halt eben für mich sortieren zu können und um vielleicht auch so weinen zu können, wie ich es in dem Moment möchte. Und das möchte ich halt auch dann nicht in Gesellschaft machen.
Mhm.
So, und das fiel mir, wie gesagt, sehr schwer. Und das sind auch dann die Momente, in denen ich merke, dass ich noch lange nicht an so einem Punkt angekommen bin, an dem ich gerne wäre. Aber Selbstfürsorge ist ja auch kein Ziel, ne? Also Selbstfürsorge ist ja keine Selbstoptimierung. Das ist ja nicht, wie ich gehe ins Fitnessstudio und habe ein Ziel mit, keine Ahnung, Abnehmen, Muskelaufbau oder sonst irgendwas. Sondern es ist etwas, was das Alltägliche einfach irgendwie abdecken sollen, dass man eben in so einem Gleichgewicht ist. Und das darf man üben und da darf man auch sein Leben lang Übungsbedarf irgendwie haben. Und das ist, wie gesagt, etwas, was ich halt immer mal wieder in Erinnerung rufen kann, sollte, darf.
Same, fühle ich total.
Ja.
Geht mir selbst ja nicht anders, ne? So, also gerade in der Situation, über die wir gerade gesprochen haben, war ja auch so, dass ich gemerkt habe, dass nachdem ich das geäußert habe, fiel es dir schwer, damit umzugehen.
Mhm.
Und diesen Punkt zu sehen, dass du jetzt gerade vielleicht deinen eigenen Raum brauchst, war ja was, was ich dann von außen dir auch als Impuls gegeben habe. Ich habe gemerkt, irgendwie hängen wir gerade so ein bisschen in der Situation, weil die so schwierig ist.
Mhm.
Deswegen hatte ich dann ja auch nochmal den Vorschlag gemacht, brauchst du jetzt vielleicht auch deine Ruhe? Brauchst du jetzt gerade das Alleinsein? Weil ich halt gesehen habe, dass irgendwas jetzt geändert werden sollte an der Situation, um die besser handeln zu können, auch für uns beide. So.
Ich hatte halt wie immer ganz, ganz große Angst, dass wenn ich dem jetzt zustimme und halt auch sage, dass ich jetzt alleine sein möchte, dass das A zu forsch ist, um das am Anfang wieder aufzugreifen. Und gleichzeitig natürlich auch die Angst hatte, dass ich dich dann wegstoße und dass ich bei dir dann irgendwas auslösen kann, was Ablehnungsverhalten oder diese Trigger dann irgendwie bedient. Und das sind halt eben bei mir dann noch diese Muster in mir, dass ich da Schwierigkeiten habe, mich vorrangig zu sehen und nicht dich.
Ja.
So.
Ja.
In dem Moment hätte ich eigentlich gerne meinen Impuls nachgegeben und dich im Vordergrund gesehen und mich zurückgestellt. Und das Reden darüber hat es dann aber praktisch richtig gestellt.
Und
dass ich halt gemerkt habe, ja, der Anteil ist gerade da und das ist auch okay, aber richtig wäre jetzt eigentlich.
Total.
Ne? Und da war eben das Reden der einzige Lösungsansatz.
Bei mir ist halt dieses Gerechtigkeitsding, also gerade dieses, was du so ausgesprochen hattest mit diesem, ja, du warst ja an dem Tag für mich da und jetzt konnte ich nicht für dich da sein. Das hat mich dann wiederum auch die ganze Zeit schon in dem Moment, wo ich diese Grenze ziehen musste, hat mich das total angekotzt und dieser Part hat auch übel hart gearbeitet in mir. Deswegen war es mir am nächsten Tag auch so ein Bedürfnis, das nochmal anzubieten, auch zu sagen, okay, lass uns jetzt über dieses Thema sprechen, lass uns das jetzt auskarten. Es ging gestern leider nicht, aber ich möchte, dass du das rauslassen kannst. So. Und da hatte ich dann ja auch wieder die Energie dafür. Da war kurz Pause, ich konnte durchatmen, ich habe eine Nacht Schlaf gekriegt und dann war das wieder okay. So.
Ja, das ist es und, ja. Du konntest deine Ressourcen wieder aufladen. Genau. Und darum geht es ja. Also du kannst ja für jemanden nur da sein, wenn deine Ressourcen, die du zur Verfügung hast, auch wirklich verfügbar sind.
Yep. So. Und genau an dem Punkt ist, glaube ich, auch das große Missverständnis, was viele haben mit diesem Thema Selbstfürsorge. Für diejenigen, für die es dann egoistisch wirkt von außen, dass jemand eine Grenze zieht, um auf sich zu achten, die sehen halt genau diesen Aspekt nicht. Mein Mitmensch kann nur gut für mich da sein, wenn er selber auch gut für sich da ist. Und das ist was, was ich auch erst lernen musste, dass ich auch erstmal gut für mich da sein können muss, um dann für andere da zu sein.
Ja, aber das ist ja etwas, also da muss ja so viel Vorarbeit geleistet werden. Also überhaupt dieses Thema mit, also der Begriff Ressourcen, das hat Jahre in der Therapie gebraucht bei mir, bis ich überhaupt damit mal konfrontiert wurde. Und dann wiederum, also bis heute könnte ich dir jetzt keine Liste mit 5 meiner Ressourcen direkt auflisten, weil das für mich immer noch so entzerrt ist. Es ist ein Begriff für mich und ich weiß auch, dass das wichtig ist, aber da arbeite ich immer noch dran. So und dementsprechend auch, also ne, ich verstehe schon den Blick von außen und dass es arrogant oder egoistisch wirken kann, hat aber dann eben einfach was mit der Perspektive zu tun.
Total.
Ne. Ja, das war jetzt heute schon wieder eine ziemlich intensive Folge. Ich merke es jetzt gerade, ich bin gerade schlagartig richtig müde geworden. Also mir zieht es gerade die Augen zu. Es war also nicht einfach nur anstrengend, so viel zu reden, sondern auch darüber nachzudenken, was man so sagt. Also diese ganze Interaktion gerade, es ist gerade einfach etwas viel gewesen und ich bin jetzt einfach nur noch müde. Und ja, trotzdem würde mich interessieren, wann du das letzte Mal so richtig bewusst etwas für dich getan hast, so ganz im Sinne der Selbstfürsorge. Schreib es uns gerne in die Kommentare oder schreib uns gerne eine Nachricht. Wir sind auf mehreren Wegen erreichbar. Und für den Schluss würde ich das Wort gerne wieder an meinen Göttergarten richten.
Vielen, vielen Dank.
By the way, ja, ich weiß, ich sage immer Göttergatte, auch wenn wir nicht verheiratet sind. Ich mag einfach diesen Begriff. Ich mag den.
Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Nein, also wir haben heute viel gesprochen, wir haben viel erzählt und ich glaube, das Wichtigste ist zu merken, dass Selbstfürsorge nichts mit einer To-Do-Liste zu tun hat. Selbstfürsorge ist einfach wirklich die Entscheidung, dich selbst ernst zu nehmen, auch wenn es andere nicht tun. So würde ich das zusammenfassen. In der nächsten Folge gibt es ein kleines Weihnachtsspecial, in dem wir über die Themen Einsamkeit, Familie und Erwartungen sprechen wollen und darüber, wie man sich selbst nicht in dem Trubel zwischen Weihnachten und Neujahr verliert. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du nichts mehr verpassen möchtest, dann lass uns doch ein Abo da und teile diese Folge am besten mit jemandem, den das Thema Selbstfürsorge auch interessiert oder interessieren sollte.
Danke, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch jetzt eine schöne Advents- und Vorweihnachtszeit. Passt gut auf euch auf und seid liebevoll mit euch selbst. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.